Ich werde mich hüten, zu schweigen. Deswegen bin ich nicht da. Gott hat mir was aufs Herz gelegt und das teile ich mit euch. Und es ist wunderbar, diesem Gott zu dienen. Viele von euch wissen das. Viele haben es selber erfahren. Ich aber bete zu meinem Gott, dass er mich mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Dass ich seine Worte rede und nicht meine. Dass diese Worte, die vom Herrn kommen, euch dienen, die ihr mir zuhört. Gott Vater, du bist über uns allen. Und du benutzt mich, kleinen Menschen, um deine Botschaft weiterzutragen. Danke dafür. Segne uns alle beim Hören und mich beim Reden. Amen. Es ist Urlaubszeit und trotzdem seid ihr da. Naja, fast alle. Aber es ist schön, dass ihr gesagt habt, wir kommen unter das Wort Gottes. Denn das ist es wert, alles andere liegen zu lassen und zu sagen, ja, ich will hören, was Gott heute zu mir zu sagen hat. Was er sagen will. Und das ist Schall und Rauch, wenn es nur in diesem Raum gesprochen ist, wenn es nicht in dein Herz trifft. Aber es wird treffen, denn der Geist Gottes ist hier und der bewirkt das, was ich nicht kann. Und das ist schön, darauf verlasse ich mich. Und ich habe mir ein tolles Thema ausgesucht für diese Predigt. Da ist mein Herz voll davon. Ich werde heute zu euch reden über die Größe Gottes. Ich werde ins Schwärmen kommen für diesen Gott, wegen seiner fantastischen Werke. Nicht deswegen, weil ihr es schon mal gehört habt in irgendwelchen Unterrichten, ja, da gibt es einen Gott und der ist groß und mächtig. Nicht eine Religion, die das rüberbringen kann, was Gott ist, sondern das Erkennen der Größe Gottes an seinen Werken. Und er hat fantastische Werke in die Welt gesetzt. Er hat Werke gesetzt, die uns zum Staunen bringen. Wir müssen die Augen aufmachen. Viele Menschen gehen mit geschlossenen Augen durch die Welt und wundern sich, wenn sie überall anstoßen. Wir sollten offene Augen haben für das, was Gott uns vor die Füße legt. Es sind Stolpersteine. Und sie sind nicht immer leicht. Aber lasst uns mit offenen Augen laufen, damit wir erkennen, was Gott von uns will. Gott ist ein wunderbarer Gott. Und es gibt keinen anderen außer ihm. Nehmen wir das in unser Herz auf und betrachten wir diese Gedanken während der Predigt. Und wir haben es im Lobpreis schon anklingen lassen. Mit diesem wunderschönen Lied, das mir zum Urlaubslied geworden ist. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Das ist ein Lied, da jauchzt mein Herz. Da kann ich nicht sagen, ach, da schlafe ich mal ein bisschen bei ein oder da lasse ich es mir mal gut gehen. Wenn ich meinen Gott in seiner Größe, in seiner Herrlichkeit erkenne, dann jauchzt mein Herz. Und ich kann nicht anders, als ihm zujubeln und weitergeben, was ich in meinem Leben erfahren habe von diesem wunderbaren, herrlichen Gott. Wir haben in dieser Gemeinde regelmäßige Zusammenkünfte, einmal im Monat, abends zwischen 20 und 21 Uhr. Da nehmen wir uns eine Stunde Zeit, nur diesen Gott anzubeten. Da äußern wir keine Bitten, das ist uns nicht unsere Sorge, was uns treibt dazu, sondern wir wissen, wir haben einen großen, wunderbaren Gott und dem gebührt es, Ehre zu geben. Den beten wir an und das machen wir mit Liedern und wir haben eine ganze Palette von Liedern, die nur dafür da sind und nur diesen Zweck erfüllen, Gott die Ehre zu geben und ihn hochzuhalten in unseren Herzen. Wisst ihr, das ist doch nicht bloß eine Proklamation, mit der man nach außen geht auf die Straße und evangelisiert und sagt, ja Leute, hört mal her, ich weiß davon, ich habe es erfahren, wir haben einen lebendigen Gott, der erfahrbar ist, der auch in deinem Leben wirken will. Das ist alles gut und richtig. Aber sich mal zurückziehen und sagen, Gott, ich staune über dich. Denn du hast dich in meinem Leben manifestiert. Du hast so viel Großes an mir getan, dass mein Herz davon voll ist. Wer die Größe Gottes erkennen will, der braucht nur die Welt zu betrachten. So wie es dieses Lied sagt. Es kommt darauf an, mit welchen Augen man es sieht. Sehe ich mich in der Stadt rum und sage, ach, wie schön diese Hochhäuser am Alex sind. Oder wie wunderbar das Museum sowieso ist. Oder die Gemäldegalerie oder weite Felder, Kanäle durch unsere Stadt. Und ja, wisst ihr was? Dafür brauche ich kein Christ sein. Wenn ich eine Glasfassade anbeten will, dann kann ich das tun, wenn ich kein Christ bin. Aber als Christ wird mir das nicht gelingen. Weil ich bete nicht die Dinge an, die die Menschen gemacht haben, sondern ich bete Gott an, der die Natur geschaffen hat. Alle seine Werke. Welche Augen habe ich für Gott? Habe ich sie offen für seine Schöpfung, für das, was er alles getan hat, für meine Mitmenschen, für die Pflanzen, für die Berge, für die Seen, für das, was er geschaffen hat? Oder gehe ich mit Augen der Bewunderung durch die Stadt und sage, diese Laterne ist herrlich? Menschenwerk oder Gotteswerk? Das ist die Frage. Gott gibt uns innere Augen, mit denen wir lernen zu sehen, was er getan hat. Und das ist nicht nur den Gebildeten vorbehalten, irgendwie, die gerade studiert haben, die einen klasse Abi-Abschluss hatten und dann ihren Master gemacht haben oder sonst irgendwelche Forscher, die dann erklären, warum und wieso das und das. Nein, er hat es den einfachen Menschen gegeben, denen, die er geschaffen hat durch sein Wort. Und da macht er keinen Unterschied zwischen gebildet oder ungebildet. Ich hatte so ein kleines Erlebnis, man könnte dran vorbeigehen, aber ich habe es gesehen. Wir haben bei uns in der Gegend, da wo wir wohnen, eine Behindertenwerkstatt. Und da sind sehr viele drin. Und immer wenn so Feierabendzeit ist, dann sind die Busse voll von diesen behinderten Menschen. Und manchmal gehen sie auch in Gruppen und kommen bei uns am Balkon vorbei. Und sie fallen ein bisschen auf. Und dann habe ich gesehen, wie sich ein junges Mädchen oder Frau, ist bei ihnen immer so schwer zu erkennen, welchen Alters sie wohl sind, die bückt sich und hebt ein Ahornblatt auf, ein grünes Blatt, das ist erst noch vor ein paar Tagen gewesen, hebt das auf, hält es vors Gesicht. Und du hast gesehen, wie die Augen anfangen zu strahlen über dieses Blatt, das sie in der Hand hält. Und sie bewundert es. Wisst ihr was? Sie hat die Größe Gottes erkannt an diesem Blatt, an seiner Schöpfung, an dem, was er geschaffen hat. Dieser einfache Mensch konnte Gott preisen. Das Gesicht hättet ihr sehen sollen, die Augen hättet ihr sehen sollen, wie sie strahlen über das Blatt, das sie in der Hand hielt. Und sie hat es weitergenommen und hat es behalten und ist mit der Gruppe weitergegangen. Mich hat es angerührt, wie Gott seine Herrschaft, seine Schöpfung den einfachen Menschen zeigt. Es kommt immer darauf an, was will ich sehen? Will ich das eine sehen, was Menschen geschafft haben und darüber mich wundern oder es auch bewundern, mag ja auch alles seine Richtigkeit haben. Oder möchte ich das sehen, an dem ich sonst schon fast vorbeigehe, weil es schon selbstverständlich geworden ist, nämlich die Schöpfung Gottes. Will ich Gottes Schöpfung erkennen oder sträube ich mich dagegen? Also ich bin offen für Gottes Schöpfung, muss ich euch sagen. Mir brennt das Herz dafür. Und wenn ich jetzt hier in die Runde gucke, dann sehe ich Gottes Schöpfung. Und was steht in der Bibel ganz am Anfang, als er die Menschen gemacht hat? Es war sehr gut. Und wenn ich hier in die Runde gucke, dann sehe ich lauter hübsche, nette Menschen. Die hat Gott gemacht. Ihr seid ein Geschöpf Gottes und ihr strahlt etwas aus von seiner Gegenwart, von seiner Liebe, von seiner Geduld, von seiner Herrlichkeit. Sie kommt rüber. Ihr wisst es nur nicht. Die wenigsten wissen davon, dass sie eine Ausstrahlung haben, wenn sie den Herrn in ihrem Herzen tragen. Und das macht einen Unterschied. Viele Menschen wollen keine Größe über sich haben und lehnen deshalb den Schöpfergedanken ab. Das halten sie nicht aus. Menschen möchten gerne selber die Größten sein. Und unser Land hat leidvolle Erfahrungen damit gemacht. Ich lese uns in diesem Zusammenhang eine Stelle aus Römer 1, die Verse 18 bis 21. Und da steht: Alle Menschen sind nämlich dem Gericht Gottes verfallen, und dieses Gericht beginnt schon offenbar zu werden. Sein heiliger Zorn wird vom Himmel herabfallen auf alle, die Gott nicht ehren und seinen Willen missachten. Mit ihrem verkehrten Tun verdunkeln sie die offenkundige Wahrheit Gottes. Denn was Menschen von Gott wissen können, ist ihnen bekannt. Merkt euch das. Es geht darum, dass Menschen von Gott wissen. Es wird immer so leicht die Behauptung verbreitet, die Menschen wissen von Gott zu wenig. Gott hat es in ihr Herz gelegt. Er hat die Botschaft seiner Gegenwart und seiner Schöpfung in ihr Herz gelegt und sie haben alle davon gehört. Und kommt mir keiner mit dem Eremiten aus dem Hochgebirge irgendwo ganz weit weg, der noch nie mit einem Menschen zu tun hatte, und der konnte die Botschaft Gottes nicht hören. Wisst ihr was? Dieser Mensch, der ist der Schöpfung Gottes näher als wir alle zusammen. Denn er sieht noch, ohne Beeinflussung der anderen Umstände, er sieht noch die Schöpfung Gottes vor sich. Und dann heißt es weiter in Vers 20, weil Gott die Welt geschaffen hat, können die Menschen sein unsichtbares Wesen, seine ewige Macht und göttliche Majestät in ihrem Verstand an seinen Schöpfungswerken wahrnehmen. Ja, mit offenen Augen durch die Welt laufen und Gott in den Werken erkennen, die er getan hat. Das ist das ganze Geheimnis. Sie haben also keine Entschuldigung, heißt es hier weiter. Sie können sich nicht rausreden und sagen, ich habe Gott noch nie kennengelernt. Durch die Dinge, die Gott geschaffen hat, haben sie die Schöpfung gesehen und erkannt. Ob sie es wollen oder ablehnen, das ist die andere Frage. Sie haben keine Entschuldigung, heißt es hier. Obwohl sie Gott kannten, ehrten sie ihn nicht als Gott und dankten ihm nicht. Ihre Gedanken liefen ins Leere und in ihrem unverständigen Herzen wurde es finster. Habt ihr davon schon gehört? Bei Menschen, die die Botschaft Gottes ablehnen, wird es im Herzen finster. Da geht das Licht aus. Da ist Dunkelheit zu Hause und nicht das strahlende Licht vom Angesicht Gottes. Vers 22, sie gaben sich für besonders gescheit aus und wurden dabei zu Narren. Das ist die Schwierigkeit der Menschen, die mit sehr viel Intelligenz und Wissen behaftet sind. Weil sie gelernt haben, von Kind an etwas zu beweisen, ja alles zu beweisen. Und dann versuchen sie, Gott zu beweisen. Welch ein Unsinn. Gott, der Schöpfer ist, ihn zu beweisen wollen. Aber sie versuchen es immer wieder und werden dabei zu Narren. An die Stelle des ewigen Gottes in seiner Herrlichkeit setzen sie Bilder von sterblichen Menschen, von Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren. Wir haben von unserem Missionar, von Paul, hier gehört, wie in Indien wieder tausende Götter sind. Und unsere Deutschen, die pilgern dahin, haben ihren lebendigen Gott vor den Füßen, haben Kirchen, wo sie die Botschaft hören können. Aber nein, sie müssen ja nach Indien, wo tausend Götter sind und mehr. Und irgendwelche Vögel oder kriechende Tiere, die dann irgendwelche Fähigkeiten haben, die über die Herrschaft Gottes hinausgehen. Welch ein Tor, welch ein Narr, der sowas glaubt. Darum lieferte Gott sie ihren Begierden aus und gab sie den Ausschweifungen preis, sodass sie ihren eigenen Körper schänden. Vers 25, sie tauchten den wahren Gott gegen ein Lügengespinst ein. Sie haben die Geschöpfe geehrt und angebetet, anstatt den Schöpfer. Wie oft sehen wir das in unseren Zeitungen, in unseren Überlegungen, wo man davon ausgeht, dass sich alles aus einem Knall entwickelt hat. Einmal hat's Bums gemacht und die Claudia war da. Na also, ich weiß nicht. Entwickelt hat sich alles aus irgendwelchen Begebenheiten, die aus dem Nichts kommen. Jeder Physiker weiß, dass es aus dem Nichts nichts entstehen kann. Die Wissenschaft, die beißt sich in den eigenen Hintern, weil sie es nicht begreifen kann, weil sie nur aus Sucht zum Beweis etwas anzuführen, das aus dem eigenen Verstand kommt, die göttlichen Wahrheiten sausen lässt. Furchtbar, furchtbar, wie gefangen sind diese Leute, die versuchen, Gott zu beweisen. Darum liefert er sie ihren schändlichen Leidenschaften aus. Ihre Frauen vertauschen den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen. Ebenso gaben die Männer den natürlichen Verkehr mit Frauen auf und entbrannten in Begierde zueinander. Männer trieben es schamlos mit Männern. So empfangen sie am eigenen Leib den gebührenden Lohn für die Verwirrung ihres Denkens. Weil sie es verwarfen, Gott zu erkennen, überließ er sie ihren untauglichen Verstand, sodass sie alles Verwerfliche tun. Wisst ihr, was mich gewundert hat bei dieser Schilderung, die in der Schrift steht? Also wenn, das ist jetzt sehr anmaßend, ne? Wenn ein Martin Vohl Gott wäre, wisst ihr, was der machen würde? Der würde diese Menschheit zusammenklappen, der würde die wegwerfen auf den Müll, der würde sagen, das geht doch gar nicht, was machen die mit meiner Schöpfung? Der würde Wutausbrüche kriegen, der würde Rachegedanken haben. Was haben die Menschen aus meiner Schöpfung gemacht? Ist gar nicht so weit weg. Ich habe mal diesen Gedanken gehabt, als ich nach vielen Jahren hier das erste Mal wieder an der Kirche vorbeigekommen bin. Ich hatte bei Hertie in der Karl-Marx-Straße zu tun und kam zurück, wollte nach Hause fliegen und sehe hier vor der Kirche so einen großen Bierschirm stehen von Becks, Becks Bier. Und dann solche Tafeln, wie man sie vor Gaststätten stehen hat. Ne? Was ging mir dabei durch den Kopf? Ich hatte auch gerade noch einen Parkplatz, das passiert ja auch nicht immer. Und dann denke ich, was haben die aus meiner Kirche gemacht? Ich wusste nicht, wer die sind. Und meine Kirche war es schon gar nicht, sondern ich war einfach mal als Jugendlicher 10 Mal hier in dieser Kirche. So denke ich als Mensch und würde am liebsten gleich alles zusammenklappen, bloß weil da ein Bierschirm vor der Tür steht. So ist Gott nicht. Gott kennt keinen Rachegedanken. Wohl aber kennt er Zorn über die Ignoranz seiner Größe und überlässt sie einfach ihrer eigenen Gedanken man könnte auch sagen, ihrer eigenen Zerstörung. Für mich ist das oft unfassbar. Er schaut nicht auf die Masse Mensch, die ihn ablehnt, sondern er schaut auf diese kleine Herde, die sich glaubend an seiner Schöpfung freut. Ja, Gott schaut auf dich und auf mich hier im Südstern. Also, ich freue mich an Gottes Größe. Das ist für mich ein Seelenthema, dass ich heute darüber rede. Für mich ist Gott diese Größe im Herzen und das jubelt in mir. Und das macht mich froh, immer wenn ich etwas sehe, was so wunderbar ist, was er geschaffen hat, da kann ich so richtig hochgehen dabei. Er schaut auf die kleine Herde, er freut sich an mir und an dir. Und ich habe allen Grund, ihm zu danken. Denn niemand als er hat mich aus den Klauen des Todes und der Sucht retten können. Er allein. Und der Baum in Erlangen, gegen den ich fahren wollte, weil ich mein Leben ein Ende setzen wollte, der steht heute noch wie ein riesiges Mahnmal da. Ohne Krone, ohne Borke, ein Stamm so dick, aber nur noch 3-4 Meter hoch, vom Blitz getroffen. Heute ein Denkmal mit einem kleinen Schild dran, wie alt dieser Baum war und warum er vom Blitz getroffen wurde. Dieser Baum, den ich dazu zum Tode benutzen wollte, musste sterben. Und ich darf leben. Wisst ihr, wie das da innerlich aussieht, wenn man so etwas durchmacht? Wisst ihr, wie es aussieht in meinen Gedanken und Gefühlen, wenn ich so etwas sehe? Nicht, dass zwangsläufig dieser Baum sterben musste, ist das, was mich begeistert. Mich begeistert, dass Gott mir ein Zeichen gesetzt hat. Martin, ich habe mit dir was vor und du sollst leben. Er hat mir wieder die Augen geöffnet, meinen Verstand wiederhergestellt, auch um seine Schöpfung wieder neu wahrzunehmen. Ich habe kürzlich eine nette kleine Geschichte gelesen, die ich euch nicht vorenthalten will. Sie macht vieles deutlich. Ist von Leo Tolstoi. Es war einmal ein Herrscher, der viel erlebt hatte. Nun wollte er unbedingt Gott sehen. Und weil er ein absoluter Herrscher war, befahl er seinen Priestern und Weisen, ihm innerhalb einer festgesetzten Frist diesen Wunsch zu erfüllen. Doch selbst die Weisesten von ihnen vermochten es nicht. Und so erwartete man voll Bangen die Strafe, die der König aussprechen würde. Da kam ein Hirte vom Feld, der von des Königs Befehl gehört hatte und sagte: Erlaube mir, König, dir diesen Wunsch zu erfüllen. Gut, sagte der König, aber bedenke, es geht um deinen Kopf. Der Hirte führte den König auf einen freien Platz und zeigte ihm die Sonne. Sieh hin, sagte er. Der König hob seine Augen und wollte in die Sonne schauen, aber der Glanz blendete ihn und er musste den Kopf senken und die Augen schließen. Hey, willst du, dass ich erblinde? Fragte er verärgert den Hirten. Aber König, das ist doch nur ein Teil der Schöpfung, ein schwacher Abglanz der Größe Gottes, ein kleines Fünkchen eines flammenden Feuers. Wie willst du mit diesen schwachen, tränenden Augen Gott sehen? Suche mit anderen Augen Der Einfall gefiel dem König. Er sagte zu dem Hirten, ich erkenne deinen Geist und sehe die Größe deiner Seele. Antworte nun, was war vor Gott? Nach einigem Nachdenken meinte der Hirte, bitte, mein König, werde nicht zornig, aber ich bitte dich, fang an zu zählen. Entschlossen sprach der König, 1, 2, 3. Nein, unterbrach ihn der Hirte, nicht so, fang mit dem an, was vor 1 kommt. Wie kann ich denn das? Vor 1 gibt es doch nichts. Sehr weise gesprochen, mein Herr, auch vor Gott existiert nichts. Diese Antwort gefiel dem König noch besser als die erste. Ich werde dich reich beschenken, zuvor aber beantworte mir noch eine dritte Frage. Was macht Gott? Der Hirte sah, dass sich des Königs Herz geöffnet hatte und sagte, gut, auch darauf will ich dir antworten, aber nur eines bitte ich dich. Lass uns für eine kurze Zeit die Kleider tauschen. Der König willigte ein und wechselte die Kleider. Da sprach der Hirte schlicht und feierlich, das macht Gott. Er stieg von seinem Thron, seiner Erhabenheit und wurde einer von uns. Er gibt uns, was er hat, und nimmt das, was wir haben und sind. Wir sehen hier, wie in unserer Lesung, die wir aus der Schrift haben, von Römer 1, auch du und ich, wir erkennen Gott an seinen Werken. Und wunderbar sind seine Werke. Wenn wir die Augen offen haben, wenn wir Augen des Herzens haben, erkennen wir an dem, was Gott geschaffen hat, ihn selbst. Und ich habe euch am Anfang gesagt, wie schön das ist, so zur Urlaubszeit, wenn man alle möglichen Erlebnisse hat, wenn man Dinge sieht, die man sonst nicht in seinem Alltag hat, an denen wir schon achtlos vorbeigehen. Man spricht ja auch von Tapetenwechsel, dass man die eigene Tapete nicht mehr sieht, aber das Schöne sieht, was da kommt. Es ist eine Zeit der Aufmerksamkeit, wo man an Gottes Schöpfung teilhaben kann. Wunderbar sind seine Werke. Jede Blüte zeigt von der Liebe Gottes, von der Genauigkeit, mit der jedes einzelne Ding ausstattet. Auch den Spatzen, der das Nest von der Schwalbe missbraucht oder besetzt. Jedes einzelne Blatt an dieser Blume ist von Gott gewollt und gemacht. Wunderbar sind seine Werke. Kaum jemand kann das nachmachen. Manchmal zeichnen, manche können das, die haben eine Hand dafür, etwas so genau darzustellen, wie wir es hier sehen. Selbst dieses Tier, diese Schlange, die verrufen ist, sie hat eine Schönheit in sich. Der Regenbogen, der uns an den Bund erinnert, den Noah mit Gott geschlossen hat, oder besser gesagt umgekehrt, mit Gott, mit der Menschheit. Die Blume, die da ist und blüht und uns anstrahlt und uns Leben zeigt. Wunderbar sind seine Werke. Da ist der Horizont des Meeres, wo wir genau wissen, nach diesem Horizont gibt es noch einen Horizont und es geht immer weiter. Da sind solche wunderbaren Pflanzen, solche Geschöpfe Gottes, die wir so nebenbei mal als Schwiegermutterpolster bezeichnen. Da ist dieses azurblaue Wasser, wunderschön, und weiße Strände und Palmen, die unser Herz erfrischen. Das sind die Erlebnisse, die wir sehen, weil wir es sonst nicht kennen. Dieses Bild vom vergangenen Jahr aus der Karibik. Da geht das Herz auf, da sagen wir, oh Gott, wie groß bist du. Ein Tier, das ich sonst noch nie gesehen habe. Wunderschön in seiner Bewegung, so bedächtig, so ausgewählt. Eine Schöpfung des lebendigen Gottes. Und selbst die Sonne, selbst dieser Untergang mit dem Segelschiff noch als Schatten, ist bei dem Licht jetzt schlecht zu sehen. Es ist wunderbar, wie das alles das Herz berührt. Das ist etwas, was einem nicht gleichgültig bleibt. Das schafft in uns dieses Erleben der Schönheit Gottes. Und dann habe ich mir so denken müssen, beim Betrachten der Leute, die da neben mir standen, da war so ein Einheimischer dabei, der hat das jeden Tag gesehen. Wisst ihr was, dem ging es so wie mir hier in Berlin mit unserem schönen Baum vor der Tür. Aber wunderbar sind seine Werke, auch an dem Baum da draußen, genauso wie hier in der Ägäis. Gott ist wunderbar, Gott ist nicht zu toppen, Gott hat die Macht. Welch einen wunderbaren Gott haben wir. Wir haben es vorhin gesungen und ich möchte es mit euch nochmal singen. Ich bitte die Technik nochmal, dieses Lied einzublenden. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. So groß bist du, Gott. Und so sehr, wie ich das Wasser und die Wellen und den Strand mehr als meinen Alltag liebe, so sehr soll ich auch Gefallen haben an dem, was ich vor der Tür sehe, was ich vor meiner Wohnung sehe, was ich sehe, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, wenn ich Gottes Herrschaft sehe, wie er großzügig mit allem umgegangen ist. Und ich denke manchmal oft noch mal an den Einheimischen, der neben mir stand, wie sehr würde er sich solche grünen Felder und Wiesen wünschen, die wir hier direkt vor der Haustür haben. Wenn er in seinem verdorrten Andalusien im Sommer kaum noch eine Pflanze sieht vor lauter Plastikabdeckung für Tomatenfelder. Ja, da ist Gottes Herrschaft gegen die Herrschaft des Menschen. Gottes Schöpfung gegen die Schöpfung des Menschen. Aber groß ist unser Gott, denn so bis ins Detail geplant, wie dieses Blatt, das das Mädchen in der Hand hatte, so exakt können wir gar nicht arbeiten. So exakt können wir gar nicht schaffen. Und Gott hat es einfach für uns getan und es ist in Massen für uns sichtbar. Deshalb sage ich, die Sinne schärfen für seine Schöpfung. Diese Schöpfung, sie spricht zu mir. Sie spricht zu dir. Sie rührt unser Herz an. Leute, es geht um die Erkenntnis der Größe Gottes. Und wer das verstanden hat, wer Gott erlebt hat, wer ihn sieht in seiner wunderbaren Auswirkung seiner Werke, da kommt der Lobgesang automatisch. Er kommt einem ins Herz hinein. Und das Herz soll Ja sagen dazu und soll sagen, ja, Herr, du bist ein großer, allmächtiger Gott und dir will ich dienen und dich will ich hochhalten in meinem Leben, in mir selbst, aber auch anderen gegenüber. Die Psalmen in der Bibel, die sind voll von diesem Lob Gottes und seiner Größe. Wir könnten das hier gar nicht aufzählen, wie oft wir es dort finden. In unseren Liedern wird immer wieder die Größe Gottes besungen. Und der Himmel verkündigt es im Psalm 19, da heißt es, der Himmel verkündet es, Gott ist groß. Das Heer der Sterne bezeugt seine Schöpfermacht. Ein Tag sagt es dem anderen, jede Nacht ruft es der Nächsten zu. Weit über die Erde geht ihr Ruf. Gott ist groß. Und diese Botschaft von Gottes Größe, die ist zu kostbar, als dass sie hier im Raum bliebe. Diese Botschaft von der Größe Gottes muss unser Herz so erfüllen, dass wir sie mitnehmen in unseren Alltag hinein. Dass man uns das abspürt und die Menschen spüren es uns ab. Geh in die U-Bahn und wunder dich nicht, wenn die Menschen dich anschauen. Du hast eine Ausstrahlung, wenn du Gott in dir trägst. Geh raus damit, mit dieser Botschaft. Geh raus aus den Häusern und aus den Kirchen und sage draußen, wie groß Gott ist. Zeige einem Menschen draußen auf der Straße die kleine Blume, die hier achtlos am Wegesrand steht und sagt, guck mal, das hat Gott gemacht. Er wird dich vielleicht für verrückt erklären. Aber das macht nichts. Du hast deinem Herzen gehorcht, weil Gott hat diese Botschaft in dein Herz gelegt. Und ich bin heute hier, um das zu verstärken, um dir zu sagen, hab den Mut dazu, dass du sagst, in dir, mein Gott ist so groß, dass ich es nicht hier lassen kann. Freude, die von innen kommt, ist Freude, die nach außen strahlt. Nimm dieses Wort mit. Freude, die von innen kommt, das ist die vom Herrn kommt. Die ist eine Freude, die nach außen strahlt. Gott ist ein Gott, der nicht nur die äußere Schönheit schafft, sondern auch die innere. Was nutzt es einem Alkoholiker, wenn man ihm den Stoff wegnimmt, er aber innerlich keine Erlösung und keine Befreiung findet? Erst wenn Jesus frei macht, ist er wirklich frei. Und das ist Gottes Werk. Ich weiß, wovon ich spreche. Es gibt 1000 Gründe, nein, es gibt 10.000 Gründe, diesen großen, allmächtigen Schöpfergott zu loben und ihn zu preisen über alle seine Werke. Ich bin jemand, den der Herr angerührt hat, seine Schönheit zu sehen. Und es war heute mein Versuch, euch meine Begeisterung rüberzubringen, um gemeinsam mit euch zu schwärmen: So groß ist unser Gott. Amen.